herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Hand aufs Herz. Wann haben Sie sich zum letzten Mal für etwas oder für jemanden engagiert? Wann waren Sie zuletzt auf einer Demo oder haben versucht, Mehrheiten für ein Herzensprojekt zu organisieren? Demokratie lebt vom Mitmachen. Doch viele von uns lassen sich lieber bedienen, statt selber zu gestalten, sagt die Diplompsychologin und Expertin für digitale Partizipation und Bildung Marina Weißband und will das ändern. Wie? Darüber reden wir. Marina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hi, guten Abend.
Du wirst oft betitelt als Streiterin für mehr Demokratie. Siehst du dich so? Definierst du dich so?
Ich bin froh, wenn ich mich so nennen kann. Und es ehrt mich auch sehr, weil wenn ich eine Streiterin für mehr Demokratie bin, weiß ich, dass ich ganz viele Mitstreiter habe in diesem Land.
Die sind wichtig. Hast du die wirklich? Spürst du das? Oder könnten es mehr sein?
Es können immer mehr sein. Und ich glaube, eine Demokratie lebt davon, dass die Mehrheit sich so versteht. Und ich möchte mit den Leuten, die sich jetzt schon so verstehen, daran arbeiten, dass wir immer mehr werden.
Was braucht Mann oder Frau denn als guter Demokrat, gute Demokratin?
Vor allem braucht man als gute Demokratin das Selbstverständnis, dass man selbst verantwortlich ist für das eigene Wohl und das meiner Mitmenschen. Wir haben nichts bestellt, wir haben nichts, was die Ampel liefern könnte, sondern wir müssen einerseits natürlich die Politik unter Druck setzen, damit sie ihre Aufgabe erfüllt. Aber auf der anderen Seite sind wir verantwortlich, unser System zu schützen und auszubauen und zu gucken, was braucht der Nächste und wie können wir als Land besser leben.
Kann man das lernen, guter Demokrat zu sein? Oder muss man es vielleicht sogar lernen?
Ich habe gelernt, guter Demokrat zu sein. Ich war schlechter Demokrat und jetzt lerne ich immer mehr und ich lerne jeden Tag. Und das ist das Geile. Jeder von uns kann heute etwas tun, was wir uns gestern gar nicht zugetraut hätten.
Was heißt, du warst schlechte Demokratin?
Ich war absolut apolitisch als Jugendliche und ich arbeite heute mit apolitischen Jugendlichen und versuche ihnen die gleiche Begeisterung für dieses System, das wir alle so selbstverständlich nehmen, zu wecken, dass es eigentlich total krass ist, dass man selbst ein wichtiger, unverzichtbarer Teil der Gesellschaft ist.
Wir brauchen eine neue Schule der Demokratie. Wie die aussehen kann und warum es wichtig ist, wild zu denken, wie du sagst, und wirksam zu handeln, dazu gleich mehr. Sich gemeinsam für den Naturschutz einsetzen. Ist das auch gelebte Demokratie?
Absolut. Es ist ja ein aktives Bauen an unserer Umwelt, an dem, wie wir zusammenleben, nicht nur als Menschen, sondern auch mit unserer Lebensgrundlage. Und es gibt nichts Besseres. Wir hören so viele schlechte Nachrichten. Es gibt nichts Besseres, als sich diesen kleinen Wirkungsbereich suchen und an ihm arbeiten.
Zauberwort Wirksamkeit.
Ja, Selbstwirksamkeit.
Weil wir gerade die AfD gesehen haben, die Demos. Wie schaust du auf die AfD? Die Geister scheiden sich an dieser Partei. Die Medien sind unsicher. Sollen wir ihnen mehr Raum geben oder weniger, sie ausgrenzen oder einbeziehen? Wie ist deine Haltung?
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Geister sich scheiden. Ich bin aufgewachsen in Deutschland. Ich bin ja hier zur Schule gegangen. Und wir haben so oft durchgekaut, wie die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln zerstört werden kann. Wir haben so viel durchgekaut, wie man früher das Nazi-Regime hätte verhindern müssen, bevor es an die Macht kam, dass dieses Entzaubern nicht funktioniert hat, dass dieses Kuschen nicht funktioniert hat. Und jetzt stellen wir wieder die gleiche Frage. Also waren diese Leute im Geschichtsunterricht? Und wofür machen wir das mit der Erinnerungskultur eigentlich, wenn wir wieder völlig naiv vor so einer Frage stehen? Ich finde es ehrlich gesagt so eindeutig, dass wir zumindest dieses AfD-Verbotsverfahren prüfen müssen und einleiten müssen. Selbst wenn es nicht funktionieren sollte, hätte es ja nur Vorteile. Erstens, es würde alle Leute davon abschrecken, die die AfD als normale demokratische Partei begreifen und deswegen kein Problem bei sich sehen, sie zu wählen. Zweitens würde dann auf jeden Satz der Parteispitze geachtet, ob der verfassungskonform ist. Und wenn die nicht mehr diese verfassungsverstoßende Kackscheiße von Deportationen erzählen, dann wäre deren radikale Basis plötzlich gegen die eigene Parteispitze. Das heißt, innerhalb der Partei entsteht Chaos. Und dann fängt sie an, sich gegenseitig zu bekämpfen, anstatt dass wir sie ständig ins Fernsehen einladen und hofieren und uns dann wundern, warum immer mehr Leute die Worte, die sie 10.000 Mal gehört haben, plötzlich zustimmend nicken.
Wobei wir sie natürlich nicht hofieren wollen im Fernsehen, sondern mit ihnen diskutieren. Das ist die Frage.
Wenn ich mit jemandem diskutiere, dann stelle ich seine Position grundsätzlich als diskussionswürdige Position dar. Ist es diskussionswürdig, dass man deutsche Staatsbürger aus Deutschland ausweisen kann? Ist es diskussionswürdig, dass bestimmte Menschen weniger wert sind als andere? Ich finde nicht. Ich verstehe nicht, worüber wir diskutieren.
Die Demos gegen Rechts, gegen Rechtspopulismus vor 8 Wochen, die großen Demos, Tausende, Zigtausende in deutschen Städten, haben die dir Mut gemacht?
Die haben mir extrem viel Mut gemacht. Ich fand es so wichtig, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, weil es mich extrem beruhigt hat. Es hat meine kleine Tochter so extrem beruhigt. Die sagte, Mama, die demonstrieren aber auch für unser Überleben, ne? Und ja, und wir waren natürlich auch da. Und was ich fast noch wichtiger finde, als das, die Mitte der Gesellschaft Kante gezeigt hat, was ich extrem ermutigend finde, ist, dass die Demos ja weitergehen. Wir berichten nicht mehr darüber in den Nachrichten, weil es ist ja nichts Neues mehr. Aber die Leute gehen, nachdem es nicht mehr total Hype ist, gehen sie trotzdem auf die Straße, gerade in Ostdeutschland, gerade in den kleinen Orten, wo dein Arbeitgeber oder die Lehrerin deiner Tochter vielleicht AfD-Wähler ist, zeigen die Leute ihr Gesicht und streiten mutig und zeigen Kante. Das ist so unfassbar wichtig. Das sind die Leute, die zwischen uns und Faschismus stehen.
Ich hatte unlängst die Schauspielerin Uschi Glas zu Gast und die geht tatsächlich jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag auf die Straße, auf Demos, um gegen Rechts und gegen Antisemitismus zu demonstrieren, zusammen mit Michaela May, auch Schauspielerin in München. Sobald die beiden Zeit haben, und es ist ziemlich häufig, dass sie sonntags dabei sein können, sind sie tatsächlich da und zeigen Kante, wie du sagst, und Haltung.
Und es hilft. Es hilft ja auch einem selbst. Es ist heilsam, auf einer Demo zu sein. Also wer das noch nicht gemacht hat, sollte es dringend ausprobieren. Man ist mit anderen Menschen zusammen. Und diese politische Energie, die sich dort aufbaut, die schweißt uns zwischenmenschlich zusammen. Sie zeigt uns, wir sind nicht allein. Und sie macht uns stärker.
Ja, was ist eigentlich unser Ziel in Bezug auf die Ukraine? Ich habe das Gefühl, Frieden schaffen ohne Waffen. Oder wie würdest du das zögerliche Handeln des Westens angesichts auch des Vormarsches der Russen in der Ukraine beurteilen?
Mir hat mal jemand aus der Zeit mit Kontakten ins Kanzleramt gesagt, dass einerseits Scholz Ziel es ist, nicht verantwortlich zu sein, die Ukraine in den dritten, also verantwortlich dafür zu sein, dass Deutschland Kriegspartei wird und andererseits nicht verantwortlich dafür zu sein, dass die Ukraine verliert. Und ich glaube, das lässt sich sehr gut auf diese Formel bringen. Scholz möchte hauptsächlich nicht verantwortlich sein. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass Russland gewinnt. Als NATO, ja. Das ist das Ziel, das ist auch das, was der Kanzler immer wieder sagt. Was der Kanzler nicht sagt, ist, wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Und das sehe ich auch nicht von Bidens Politik, das sehe ich im Moment gar nicht als westliche Politik. Denn was wir gesehen haben, ist, dass der Westen der Ukraine immer genug Waffen liefert, damit sie nicht zurückfällt, damit sie nicht verliert, aber nie genug, damit sie in die Offensive gehen kann. Und wenn, dann immer zu spät, dann immer so, dass es nicht mehr reicht. Und es kann natürlich ein politisches Ziel sein, zu sagen, Russland soll sich ausbluten an der Ukraine. Es soll da über viele, viele Jahre Krieg führen. Biden hat ja gesagt, ich bin bereit, aus der Ukraine ein zweites Afghanistan zu machen. Das Problem ist, so lange kann die Ukraine überhaupt nicht überleben. Und das Problem ist, dass so eine zynische Politik ja völlig ignoriert, wie viele Menschen dort sterben. Jeden Tag, wie viele traumatisiert werden, wie viele Kinder verweisen und dass die jüngsten und klügsten Männer aus dem Land einfach verschwinden. Seit 10 Jahren sterben dort Leute. Ich halte das für eine furchtbare Politik und ich halte es für eine Politik, die nicht verstanden hat, dass der Krieg in der Ukraine ein Krieg des Autoritarismus gegen die Demokratie als System ist. Und dass wir für Putin schon lange Kriegspartei sind. Und dass wir das sind, sieht man an den Desinformationskampagnen an den russischen, an den Geldfördersummen für populistische Parteien, an den ganzen Spionagefällen, die jetzt auch nach und nach aufgedeckt werden, an den politischen Morden, an allem. Also Putin führt einen hybriden Krieg gegen Deutschland. Wir haben täglich Cyberattacken. Und dass man das nicht sieht, dass dieser Krieg eigentlich nur eine Verlängerung dessen ist und dass wir ihn jetzt entscheiden könnten, ohne eigene Soldaten, ohne eigenes Blut, und dass die Ukraine uns dabei helfen möchte, finde ich verwirrend und naiv.
Du bist in Kiew geboren, ja. Ukrainerin. Welche Heimatgefühle, welche persönlichen Empfindungen hast du gegenüber dem Land noch? Du bist, seit du 6 bist, lebst du in Deutschland?
Ich lebe in Deutschland, seit ich 6 bin. Ich war jedes Jahr dort. Mhm. Und ich war dort während der Orangenen Revolution, wo man gesagt hat, wir machen jetzt Revolution gegen den einen Präsidenten für den anderen, der gegen Korruption kämpft. Und dann hat der auch wieder Korruption gemacht. Und dann war ich dort während der Maidan-Revolution, wo man gesagt hat, wir machen jetzt Revolution gar nicht mehr für einen Politiker, sondern für uns. Wir machen Revolution für unsere Selbstwirksamkeit, für unsere Selbstbestimmung. Ich habe Familie in der Ukraine, meine halbe Familie lebt noch dort, auch heute noch. Und ich bewundere das Land für diesen Switch, den es geschafft hat, von einem autoritären Land, wo wir erzogen wurden, du bist Staub als Individuum, du bist nichts wert. Und wenn bei uns im Hinterhof die Mülltonne kaputt geht, dann rufen wir den Präsidenten an, hinzu: Wir wollen selbst bestimmen, wer wir sind und wie wir sind. Wir organisieren uns und bauen politische Kraft auf. Wir tun uns zusammen. Ja, auf dem Maidan waren ja die Juden, die Muslime, alle möglichen Verbände, alle möglichen Menschen, Rentner, Kinder, alle. Und wir führen Krieg. Wir kämpfen und sterben für dieses Vorrecht, frei zu sein.
Gestern gerade es gab ja sehr viel Unterstützung zu Beginn vor 2 Jahren, als der Krieg anfing. Jetzt hat man das Gefühl, dieser Krieg wird überlagert und ist ins Hintertreffen geraten aufgrund anderer Konflikte.
Die meisten Menschen in Deutschland unterstützen das Maß an Ukraine-Hilfe, das wir haben, oder finden es zu wenig. Mhm. Das ist die Mehrheit der Menschen. Die Politik richtet sich nicht nach der Mehrheit. Und das Allerschlimmste an der Politik ist, ich finde, man könnte sich hinstellen und sagen, nein, wir unterstützen keinen Krieg. Wäre falsch, aber man könnte das machen. Was mich am allermeisten stört, ist, dass diese Politik ja überhaupt keine Zielvorgabe hat. Oder zumindest keine äußert. Mhm. Das heißt, man sagt nicht, wir wollen, da stand vorhin bei der Benefizgala, we are all Ukrainians. Alter, wenn ihr Ukrainians wärt, dann würdet ihr Munition liefern. Diese Benefizgala war, um die Ukraine wieder aufzubauen. Da gibt es im Moment nichts wieder aufzubauen. Da wird im Moment um jeden Zentimeter Boden blutigst gekämpft. Und da wird es nichts wieder aufzubauen geben, wenn Russland gewinnt. Und es ist gerade dabei zu gewinnen. Und das wird keinen Frieden geben. Was nach dem Ende dieses Kriegs folgt, ist nicht Frieden. Das werden Vergewaltigungen sein, das werden verschleppte Kinder sein, das werden Morde sein, das werden inhaftierte Dissidenten und Politiker und Künstler sein. Das wird Massenflucht sein. Und vor allem ist Russland als Land inzwischen ohne Krieg unregierbar geworden. Mhm. Das heißt, die Frage ist nicht, ob Putin danach den nächsten Krieg beginnt, sondern wann. Und es wird vermutlich gegen das Baltikum gehen. Mhm.
Da sind ja auch die Ängste und Befürchtungen dementsprechend groß. Wieso seid ihr als Familie, als du 6 warst, das war Anfang der 90er Jahre, überhaupt aus der Ukraine damals nach Deutschland gekommen?
Meine Familie um meinen Großvater herum, als Familienpatriarch, ist 93 gegangen, als es Gerüchte um anstehende antisemitische Pogrome in Kiew gab, die sich nicht bewahrheitet haben. Meine Mutter wollte zuerst in der Ukraine bleiben, aber ich war sehr schwer krank als Kind. Und irgendwann haben Ärzte gesagt, ja, was wollen Sie, ist halt ein Tschernobyl-Kind, können wir nichts für machen. Und meine Mutter sah die einzige Hoffnung für mich darin, auch in den Westen zu gehen und zu gucken, ob westliche Medizin mir helfen kann. Mhm. Konnte sie.
Was für eine Krankheit ist das, die du durch diese Katastrophe hast?
Es ist unklar. Ich hatte eine Immunstörung, ich hatte eine schwere Nierenkrankheit, dann hat sich das wieder ein bisschen ausgeschlichen. Ich habe heute MECFS, das ist myalgische Enzephalomyelitis, das ist auch eine immun- und neurologische Erkrankung. Ob das damit zusammenhängt, ist völlig unklar, denn zu beiden Phänomenen gibt es kaum Forschung. Mhm. Kaum Forschung zu Tschernobyl, weil das damals Sowjetzeiten waren und es ist ja offiziell nichts passiert. Und kaum Forschung zu ME, weil vor allem junge Frauen davon betroffen sind. Und wie in allen Krankheiten, von denen vor allem junge Frauen betroffen sind, wurde das seit den 60ern psychologisiert.
Und wenig oder zu wenig Forschung
zu
auch
wenig
betrieben.
Erforscht. Jetzt geht es so langsam los, aber immer noch viel zu wenig.
Du bist, wie du gesagt hast, ja in der Ukraine hieß es, du bist austherapiert. Deine Mutter wollte gar nicht nach Deutschland, ist aber für dich, um dein Leben zu retten, nach Deutschland zu kommen. Das ist natürlich auf der einen Seite ein großes Glück, weil du lebst. Du hast zwar immer noch durch die Krankheit, ich sag mal, Nachteile und spürst eben, dass du krank bist. Aber es ist im Glück, dass du lebst. Inwieweit empfindest du es trotzdem auch ein bisschen als Bürde, dass deine Mutter diesen Weg gegangen ist, deine Familie, obwohl sie ja die Heimat nicht verlassen wollten?
Es ist immer so. Migration wird in der Psychologie nicht umsonst als Trauma gehandhabt. Und ich teile mit ganz, ganz vielen Immigranten eine gewisse Survivor's Guilt. Also egal, warum man geflohen ist, es ist immer... Jemand anders hat es nicht geschafft. Und warum durfte ich das? Und warum darf ich leben? Und warum darf ich hier sein? Und zu was verpflichtet mich das? Wenn mir Leben geschenkt ist, zu was verpflichtet mich das? Und was kann ich zurückgeben?
Du gibst eine ganze Menge, reden wir noch drüber. Du engagierst dich für mehr Demokratie, haben wir schon drüber gesprochen. In Deutschland ist das zeitaufwendig, sich zu engagieren. Aber es ist nicht gefährlich. In einer Autokratie dagegen, wie zum Beispiel in Russland, müssen Menschen sich für mehr Demokratie, die sich für mehr Demokratie einsetzen, um ihre Freiheit, um ihr Leben fürchten. Und mehr als 15.000 Menschen wurden in Russland allein letztes Jahr verhaftet. Sie sollen mundtot gemacht werden. Doch ein Gesetz ermöglicht es den Oppositionellen, vor Haftantritt ein letztes Mal öffentlich ihre Meinung zu sagen. Und nicht mal Wladimir Putin kann das verhindern.
Letzte Worte vor Gericht.
In einem Land, das von einem Kriminellen regiert wird, werden Streitigkeiten durch Deals, Macht, Bestechung, Betrug und Verrat gelöst, nicht durch das Gesetz.
Glauben Sie, ich werde weinen und in Hysterie verfallen, weil Sie mich zu 8,5 Jahren Gefängnis verurteilen?
Das letzte Wort ist Teil der russischen Strafprozessordnung. Und es gibt jedem Angeklagten in Strafprozessen die Möglichkeit, sich noch einmal frei zu äußern. Das ist besonders wichtig in politisch motivierten Prozessen, denn die Menschen, die dort vor Gericht stehen, stehen ja dort, weil sie ihre Meinung frei geäußert haben. Und hier ist es nochmal die Möglichkeit, tatsächlich der Wahrheit nochmal das Wort zu geben.
Oppositionelle in Russland leben gefährlich, besonders seit Beginn des Ukraine-Kriegs.
Der Paragraph 207 Absatz 3 ist ein Zusatz zu einem Gesetz, das es vor 2022 schon gegeben hat. Das handelt sich um das sogenannte Fake News Gesetz. Das stellt unter Strafe Falschinformationen. Und dieses Gesetz ist mit dem Angriffskrieg noch einmal verschärft worden in einem dritten Paragraphen, also in einem dritten Absatz. Und da geht es im Grunde darum, dass man keine Kritik am russischen Angriffskrieg in der Ukraine üben darf.
Zum Beispiel Ilja Jaschin. Der 40-Jährige ist einer der prominentesten russischen Oppositionspolitiker und kämpft schon seit mehr als 20 Jahren gegen Putin und seine Regierung.
Ilja Jaschin ist genau auf der Grundlage dieses Zensurgesetzes angeklagt und verurteilt worden. Er hat auf seinem YouTube-Kanal Informationen bereitgestellt über die Massaker der russischen Armee in Butscha. Und die Anklage lautete Verunglimpfung der russischen Streitkräfte.
Seine letzten Worte: Ich bereue nichts. Lieber als ehrlicher Mensch 10 Jahre hinter Gittern verbringen, als schweigend und in Schande in dem von der eigenen Regierung vergossenen Blut schmoren.
Die Köpfe der russischen Oppositionsbewegung sind sprachlos oder werden sprachlos gemacht. Insofern ist es eben wichtig, die Sprache wiederzufinden und eben diese Möglichkeiten und diese Inseln zu suchen und zu finden, um auch nach außen zu kommunizieren. Wir sind noch da und wir kämpfen noch für unsere Sache.
So wie Wladimir Karamursa. Auch noch im Prozess gegen ihn verbreitet er Mut, hält Kontakt zu seinen Anhängern. Er gilt als einer der konsequentesten Gegner Putins. Wie gefährlich das für ihn ist, war ihm immer klar.
Das ist der Preis heute für unabhängige Oppositionsarbeit in Russland. Aber das ist unser Land. Und es ist nicht egal, was aus ihm wird, wie unsere Kinder aufwachsen werden. Deshalb haben wir nicht das moralische Recht, hier einfach wegzufahren.
Sein Mut bestraft die russische Regierung mit 25 Jahren Lagerhaft wegen Hochverrats. Seine letzten Worte:
Ich bin überrascht, dass der Prozess gegen mich sogar das Vorgehen gegen die sowjetischen Dissidenten in den 60er und 70er Jahren in den Schatten stellt. Was das verlangte Strafmaß und das Abstempeln als Feind angeht, ist es wie in den 1930er Jahren.
Und dass Kreml-Kritiker auch in den Lagern in Lebensgefahr sind, beweist aktuell der Tod von Alexei Nawalny. Auch wenn Nawalnys Tod viele entmutigen wird, gibt es noch ein paar Tapfere, die weitermachen im Kampf gegen den russischen Unrechtsstaat.
Ich werde die Arbeit von Alexei Nawalny fortsetzen. Fortsetzen zu kämpfen für unser gemeinsames Land. Stellen Sie sich neben mich. Ich habe keine Angst und haben auch Sie keine Angst.
Torge Wittern-Kochs hat den Beitrag gemacht und es ist so unfassbar bewundernswert, wie all diese Männer und Frauen für ihre Haltung einstehen, oder?
Ist es. Können Sie verstehen, warum wir, die nicht ein Hundertstel dieses Risikos tragen, das nicht tun?
Bequemlichkeit? Alles für selbstverständlich nehmen?
Ich glaube eher das Zweite. Ich glaube, diese Männer und Frauen kennen die Alternative zur Demokratie sehr intim. Mhm. Und deshalb verstehen sie, wofür sie kämpfen und wofür sie auch ihr eigenes Leben opfern. Wir müssen sehen, ne, wenn da jemand zu 25 Jahren Lager verurteilt, diese Menschen haben eine gute Chance, vergewaltigt zu werden. Diese Menschen haben eine gute Chance, zu sterben und diese Zeit einfach nicht zu überleben. Das haben wir an Nawalny gesehen. Ich finde das umso beeindruckender. Und wenn man aber in einer Demokratie geboren wird und aufwächst, und auch die Eltern und die Großeltern wurden schon in einer Demokratie geboren, dann kann man zu dem Eindruck kommen, das sei eine Art natürlicher Grundzustand der Welt.
Ist es aber nicht. Wir haben gerade noch mal geschaut, Demokratie ist wirklich Ausnahme, nicht Regel. Eine reine Demokratie, wie wir unsere bezeichnen, wo man eben Meinung äußern kann, frei leben kann, Freiheiten hat, gibt es nur in dieser Form 7%. Ja. Auf dieser Welt.
Ja. Und schrumpfend.
Autokratien sind auf dem Vormarsch. Sie, hast du dafür eine Erklärung?
Wir haben es mit zwei Phänomenen zu tun. Das eine ist, dass Demokratien häufig an ihre Grenzen stoßen, weil wir im Moment viele Phänomene haben in einer hochkomplexen, vernetzten Welt, die einfach global sind, die sich von einer Demokratie nicht mehr steuern lassen. Also wir haben ein weltweites Finanzsystem, wir haben das Internet, wir haben eine absolute Freizügigkeit nicht nur von Menschen, reichen Menschen, sondern Kapital. Und damit ist die ganze Welt zusammengewachsen, zusammengerückt. Wir haben aber keine einzige Institution, die das in irgendeiner Weise steuern kann oder die in irgendeiner Weise Regeln machen kann. Wir haben das Klima als wichtige Herausforderung. Der zweite Faktor ist auch so ein letztes Aufbäumen sehr häufig der Länder mit fossilen Energien, die tatsächlich erleichtern, die funktionieren praktisch mit Autokratien Hand in Hand. Weil wenn ich eine einzige Quelle habe von Gas, von Öl, auf der ich sitze, dann kann ich sie viel leichter als Machtbasis benutzen, als wenn jeder eine Solaranlage auf dem Balkon hat, blöd gesagt. Ja. Und wir sehen, dass die Autokratien, die es heute gibt, extrem gut miteinander vernetzt sind. Ironischerweise gibt es keine Bewegung, die so international ist wie die Nationalisten. Die schieben sich gegenseitig Geld zu, sie schieben sich gegenseitig die Geschichten zu. Wenn sie dieses Narrativ von, oh, die Transmenschen, die zerstören alles und es ist alles so grün, woke und schwul und Klimaschutz und alles ist böse. Das ist die gleiche Erzählung, ob sie in Russland sind oder in den Staaten sind oder in Deutschland sind. Die Grunderzählung ist, die da oben, die Eliten, die wollen euch weich machen und schwach machen. Und diese ganzen fiesen Veränderungen, die gerade in der Welt passieren, die wachsende Schere zwischen Arm und Reich und das Klima neuerdings, was gefährliches ist, das haben die alles erfunden und das haben die alles gemacht. Und wenn wir diese Eliten entfernen, dann wird alles so wie früher, ein imaginiertes Früher, das es nie gab. Ja? Aber dann habt ihr keine Probleme, dann müsst ihr euch nicht mehr mit Veränderungen beschäftigen. Das ist, was da verkauft wird und das ist eine Geschichte, die sich sehr gut verkauft. Und Menschen, die unter Stress stehen, werden auch noch dümmer. Ja, das ist individuell so, das kennen wir vielleicht, wenn wir in Eile sind, dann tun wir dumme Dinge. Das tun wir kollektiv auch. Und deshalb haben Populisten gerade sehr, sehr leichtes Spiel, weil sie ja im Prinzip nur erzählen müssen, es wird alles wieder wie früher und ihr müsst euch mit nichts auseinandersetzen. Und diejenigen, die wirklich Demokratie machen wollen, die wirklich Probleme lösen wollen, die müssen gucken, okay, wie können wir wirtschaften, sodass es gerecht für alle ist und unser Klima aber nicht belastet und dann Massenflucht verhindert und Kriege verhindert. Und wir müssen Lösungen entwickeln und Zukunft neu denken und Visionen bauen. Das ist schwieriger, als so zu tun, als könnte die Welt wie in einer 50er-Jahres-Sitcom wieder aussehen.
Das ist schwierig, aber man kann was tun, man kann Lösungen finden. Und du bist ja auch sehr lösungsorientiert in deinem Ansatz und hast ein Schulbildungsprogramm entwickelt, das heißt Aula, wo du, ich sage mal ganz grob jetzt schon, jungen Menschen beibringst und ein Gefühl dafür gibst, was es heißt, Demokrat oder Demokratin zu sein. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was sich hinter Aula verbirgt, was es jetzt 10 Jahre gibt.
Sehr gerne. Meine These ist ja, dass wir als DemokratInnen eine Geschichte haben, die mindestens genauso powerful ist. Und das ist die Geschichte, du bist ein unersetzbares, unschätzbares Mitglied deiner Gesellschaft, das verantwortlich ist für dich und andere. Und um dieses Gefühl zu vermitteln, müssen wir relativ früh in der Sozialisation schon anfangen. Denn da entwickeln wir ja unsere Rolle, wer wir sind in der Welt. Und ich möchte nicht einfach nur, dass Kinder aufwachsen in einer Welt, die so ein bisschen durchdekliniert durch den Stundenplan ist, wo sie wenig Gelegenheiten haben, reichweitenstarke Entscheidungen zu treffen für sich und andere. Und das Projekt Aula, das ist eine gemeinnützige GmbH, die wir haben vor 10 Jahren ein Beteiligungssystem für weiterführende Schulen entwickelt, das SchülerInnen erlaubt, ihre eigene Schule, ihr Umfeld zu gestalten, indem sie mithilfe einer Online-Plattform ihre eigenen Ideen einstellen, ausdiskutieren, sowohl online als auch im Unterricht miteinander und abstimmen können. Und das heißt, sie können verbindlich die Umstände an ihrer Schule wechseln, eigene Ideen durchsetzen, ihre Stimme hörbar machen.
Wir schauen uns an, was das in der Praxis heißt. In einer Schule in der Hamburger Hafen City wird das Programm nämlich nicht nur angewendet, sondern auch begeistert angenommen. Andreas Moll hat sich's angeschaut.
Jede Stimme zählt. Jeder wirbt für seine Wünsche auf der Austauschplattform Aula.
Meine Idee ist, dass wir Fußballspiel gucken. Einmal in der Woche.
Also, ich bin kein Fußballfan, deswegen frag jemand anderen.
Mein Vorschlag lautet, jeden Monat einmal Fastfood.
Ich wollte eine Talentshow machen.
Aula ist die partizipative Plattform für alle in der Stadtteilschule Campus Hafen City. Eine Art schwarzes Brett für den Ideenaustausch und die Wünsche der Schülerinnen und Schüler. Dr. Tobias Schlegelmilch ist der Obmann für Aula.
Aula ist eine Plattform, wo Schülerinnen und Schüler ganz niedrigschwellig mitmachen können. Sie können dort Ideen reinstellen und es gibt erstmal keine Instanz, die sagt, oh Moment mal, die Idee taugt erstmal nichts, sondern wir klopfen die dann gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ab, ob da vielleicht ein Kern drin steckt, den wir gut umsetzen können oder ob es vielleicht ja, eine Sache ist, an die wir noch gar nicht gedacht haben.
Und so sieht Aula aus. Eine Plattform voll wilder Ideen. Eine davon, ein Ausflug in den Heidepark Soltau. Daraus wird dann konkreter Lerninhalt.
Alle fahren im Physikunterricht auf den Dom. So, dann wären auch alle mal im Freizeitpark gewesen. Wir würden Messungen machen mit Beschleunigung, Kräften und so, hätten zusammen Spaß. Und wir hätten etwas aus der Idee genommen, was wir umsetzen können.
Es gibt auch andere Vorschläge, wie den von Karl Krüger. Auf Aula heißt er abgekürzt K-Krü.
Also meine Idee heißt Burger-Pommes-Freitag, weil ich jeden Freitag Burger-Pommes essen will.
Mein Vorschlag, dass es im Sommer mehr Eis in der Kantine geben soll zum Nachtisch.
Gibt K-Krüs Burger-Pommes-Freitag ganz viele Herzen. Ja.
Manche Ideen sind auch Quatsch. Aber manche bringen uns auch richtig vorwärts.
Eine Idee war der 3D-Drucker, der die Fünftklässler von Lehrer Nikolas Schmietz fasziniert.
Okay, jetzt würde ich sagen, speichere das doch mal auf die Disk.
Los geht das.
Alles klar.
Sie wollen ihrer Schule ein digitales Denkmal setzen.
Heute wollen wir ein Modell unserer Schule 3D drucken.
Meinst du? Ach, das da?
Ja, das.
Da sitzt der Motor drin. Ja.
Es macht mehr Spaß, als in der Klasse zu sitzen und dann doch irgend so ein blödes Deutsch-Arbeitsblatt zu machen. Dann macht es mehr Spaß, irgendwas zu programmieren und dann am besten noch 3D zu drucken und dann so noch mit nach Hause zu nehmen.
Aber erstmal braucht das 3D-Modell noch die passende Farbe. Und die ist rot, wie das Containerdorf auf dem Campus. Überhaupt wird hier viel Wert auf einen aktiven Schulalltag gelegt. Ob Sportunterricht mit studentischem Übungsleiter, Musikunterricht als Rockband oder mündige Mediennutzung. Auch die gute alte Zeitung wird hier noch gelesen. Das Ziel, so die Schulleiterin, die Kinder zu demokratischen Persönlichkeiten zu erziehen.
Wir glauben, dass Schule eine hohe Verantwortung hat dazu, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen und auch Erfolg zu haben. mit Ideen, die sie einbringen.
Wir lernen zu diskutieren, wir lernen demokratische Prozesse anzubahnen, auszuhalten, auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Und da unterstützt uns Aula ganz zentral.
Und wenn dabei Schule einfach mehr Spaß macht, ist Aula doch echt eine glatte Eins.
Ich finde es so schön, wie berührt du bist, weil du jetzt das, was du dir ausgedacht hast, am Schreibtisch im Grunde in der Praxis siehst, ne?
Ja, es ist total krass für mich. Ich bin ja an Schulen, ich arbeite schon mit denen, aber dann bin ich natürlich immer da und ja. Es ist immer eine Ausnahme und es ist einfach so krass zu sehen, wie sich so eine Idee fortsetzt und andere tun was hinzu und machen was Eigenes draus und die Kinder machen sowieso immer was Eigenes draus. Ich habe nie eine Ahnung, was die damit anstellen oder was sie aus ihrer Schule machen. Und es ist halt wichtig, dass sie das verbindlich machen und ja. Das heißt, sie verändern wirklich Dinge.
Und dass sie das Gefühl haben, das, was sie sich überlegen und das, wofür sie stimmen mehrheitlich, dass das auch umgesetzt wird.
Das ist einer der wichtigsten Faktoren, weil viele Demokratieprojekte, die ich beobachtet habe an Schulen, haben zwei Schwächen. Die eine ist, die sind immer nur so ein Projekt, du machst das zwei Wochen lang. Aber das ändert nicht deine Rolle in der Gesellschaft, das ändert nicht deine Sozialisation, sondern es muss dauerhaft sein, es muss ein fester Bestandteil sein, bis du dir gar keine Schule mehr vorstellen kannst, in der du kein Mitspracherecht hast, weil dann kannst du dir auch kein Land mehr vorstellen, in dem du kein Mitspracherecht hast. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass diese Demokratieprojekte häufig dann nur Vorschlagscharakter haben. Und das ist etwas, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, wie diese Kinder und Werbung mache und sage, hier, unterstützt das. Und dann kommt die Schulleitung und sagt, hey, das ist eine tolle Idee, aber das können wir leider nicht machen. Das hängt ja gar nicht von uns ab oder das muss der Schulträger bewilligen oder sonst was. Dann frustriert mich das doch. Und das baut diese erlernte Hilflosigkeit noch mehr auf, die eigentlich sagt, egal wie sehr ich mich bemühe, die da oben kümmert es ja doch nicht.
Das haben wir dann später auch in der normalen Welt, in der erwachsenen Welt, wo man das Gefühl hat, die da oben machen sowieso ihr Ding und keiner kümmert sich um meine Themen und meine Probleme.
Richtig. Und ich finde es erstens wichtig, das hier ist die normale Welt. Das hier ist das echte Leben dieser Kinder. Die müssen da jeden Tag hin und dann sollen die bitte ihr eigenes Zuhause daraus machen. Und das Zweite ist, das sind dann schon Leute, die sich angewöhnen, hey, ich muss gucken, was will ich eigentlich, was brauche ich? Ich muss lernen, mir diese Frage zu stellen. Und ich muss lernen, mir die Frage zu stellen, was will und braucht mein Nächster? Und wo sind unsere Wünsche kompatibel? Und wo haben wir Streit? Und wie verbalisieren wir diesen Streit? Und wie halten wir diesen Streit aus? Und wie streiten wir und bleiben trotzdem Freunde? Das ist die hohe Kunst der Demokratie.
Du sagst ja auch in deinem Buch, die neue Schule der Demokratie, alle sollten wilder denken und wirksam handeln.
Ja, weil das ist eine Anspielung auf das, wie Aula verfährt. Aula beginnt immer mit einer sogenannten wilden Idee. Das heißt, die Kinder können einfach, was ihnen einfällt.
Fast Food am Freitag
können sie einstellen. Das ist ein Satz. Das ist noch kein Projektplan. Aber das ist egal. Das ist eine Brainstorming-Phase. Sie sollen Kreativität lernen. Zur Demokratie gehört es, nicht nur die Welt zu sehen, wie sie ist, sondern wie sie sein könnte. Und der nächste Schritt ist dann zu gucken, was sehen die anderen? Wie würde sich das für sie verhalten? Für wen hätte das einen Vorteil? Für wen hätte das einen Nachteil? Wie muss ich meine Idee dahingehend modifizieren? Da entsteht politischer Streit. Mhm. Und das andere ist, wie mache ich einen Projektplan aus einer Idee? Wer ist verantwortlich? Wann setze ich das um? Wie setze ich das um? Viele unserer Gesetzgeber haben dieses Handwerk immer noch nicht ganz durchstiegen. Aber die Kinder sind da nach einem Jahr topfit. Die bringen sich das bei. Und im Prinzip geht das ganze Buch so einmal entlang des Aula-Prozesses von der wilden Idee bis zum nachhaltigen Arbeiten und Handeln. Denn Demokratie ist grundlegend Arbeit, aber eine, die geil ist und die sich lohnt. Und das geht einmal diesen ganzen Prozess, was können wir auch als Erwachsene lernen über Demokratie, damit wir uns aber auch nicht immer so hilflos daran fühlen, sondern damit wir uns stark und mutig fühlen und uns mit anderen zusammentun und uns aufmachen.
Und das Gefühl haben, wir machen einen Unterschied. Jede Stimme zählt, ne?
Ja, genau.
Wirksamkeit. Aber was die demokratische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen angeht, da ist Schleswig-Holstein hier bei uns im Norden ganz weit vorne. Tatsächlich wurde nämlich dort zum ersten Mal bundesweit gesetzlich festgelegt, dass es eine parlamentarische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geben soll. Und Johanna Lepeer hat sich angeschaut, was der Junge Rat in Kiel so macht.
Halb drei. Meltem kommt von der Schule nach Hause. Aber jetzt erstmal eine Pause einlegen ist nicht drin. Sie macht direkt weiter mit den Vorbereitungen für heute Nachmittag. Denn da ist Sitzung des Jungen Rats.
Ich hoffe immer, dass meine letzte Stunde in der Schule ausfällt. Ich bin die ganze Zeit up to date mit den WhatsApp-Gruppen, die wir zum Beispiel haben. Meine Freunde sind meistens sehr überfordert, auch mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Aber an sich sind alle sehr verständnisvoll auch immer und versuchen mich zu supporten natürlich.
Während die sich im Café treffen, brütet Meltem über Kieler Stadtpolitik. Und das schon seit 3 Jahren. So lange ist sie Mitglied im Jungen Rat. Demokratie selbst gemacht. Inspiriert hat sie ihr großer Bruder.
Ich habe mich immer im Nebenzimmer gefragt, was macht er eigentlich da die ganze Zeit? Und irgendwann war ich dann bei seiner Veranstaltung, also Demokratie gestalten. Und ich fand es echt schön. Mitsprache ist mir sehr wichtig und ist mir auch damals sehr wichtig gewesen. Also ich habe zum Beispiel meine Meinung niemals unterdrücken lassen. Ich habe, wenn mir etwas nicht gepasst hat, immer was dazu gesagt.
Auf geht's Richtung Ratssitzung. Vorher noch letzte Abstimmungen mit Kollege Lovis.
Ja, aber bei dem jugendrelevanten Sitzungsort müssen wir eine Person bestimmen, die dann sozusagen diese Sitzungsorte bucht.
Rüber ins Rathaus ist es nur ein Katzensprung. Hier tagt der Junge Rat einmal pro Monat. 17 Mitglieder sind dabei, von jungen Kielern gewählt. Sie sind zwischen 12 und 19 Jahre alt. Mit Rede- und Antragsrecht können sie Einfluss nehmen auf die erwachsene Kieler Ratsversammlung.
Ich begrüße euch alle zu unserem dritten Sitzung. Natürlich auch alle Gäste und Gästinnen.
Und dann geht es auch schon bald an den ersten delikaten Tagesordnungspunkt.
Was wären dann kritische Themen, wo ihr sagt, wir als Junger Rat würden uns gerne äußern?
Wir sind überparteilich. Wir sind eine Interessenvertretung für die Kinder und Jugendlichen in Kiel. Ich weiß, viele sind in einer Partei, auch aus dem Jungen Rat. Das tut aber hier nichts zur Sache. Wir sind darüber, das ist wichtiger, uns interessieren alle Kinder und Jugendlichen aus Kiel. Wir äußern uns nicht zu Kriegen, wir äußern uns nicht zu irgendwelchen Geschehnissen in anderen Ländern. Das ist nicht unser Anliegen.
Wir haben gesagt, dass zu Sachen mit Positionierung in der Öffentlichkeit ein Beschluss nötig ist. Und dieser Beschluss kann nicht über WhatsApp passieren. Ein Beschluss ist eine Sitzung.
Dann haben wir ein Protokoll, halten das fest, es wird veröffentlicht. Ist ja auch ein öffentlicher Beschluss dann. Auch wenn ich das gerne schneller machen würde, ich fürchte, es geht einfach nicht.
Alles wird durchdiskutiert, abgestimmt. Arbeitsgruppen kümmern sich zum Beispiel um Klimaschutz oder Straßenverkehr. So hat der Junge Rat mit einem Antrag in der Stadtpolitik schon dafür gesorgt, dass mehr Schulbusse fahren.
Nur zu hoffen, dass etwas verändert wird, ist nichts, was wir Jugendlichen machen sollten, sondern wir sollten direkt anpacken und etwas verändern wollen und es auch durchsetzen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, andere Leute kümmern sich schon darum, denn ich könnte die Person sein, die sich darum kümmert und etwas wirklich bewirken möchte.
Der Junge Rat tagt noch bis spät abends. Demokratie geht eben nicht ohne Engagement.
Der Junge Rat in Kiel, dein Herz müsste hüpfen, Marie.
Er hüpft aus vielen Gründen. Ich finde es fantastisch, dass der Rat erstmal so einen schönen Raum hat, weil das bedeutet eine Wertschätzung, die denen dazu teilkommt. Es ist fantastisch, dass die Stadt Eingaben bekommt, ein breiteres Spektrum von Anliegen, die Kinder und Jugendliche haben könnten. Und das ist eine Gruppe, die von der Politik insgesamt sträflich vernachlässigt wird. Und es ist fantastisch, dass die sich jetzt schon so praktisch mit Themen beschäftigen, dass sie verstehen, wie Ratsarbeit funktioniert, dass sie verstehen, welche Zwangslagen es auch gibt. Der nächste Schritt, den ich mir dann noch wünschen würde, wäre, dass sie ein Organ bilden können, das dann in irgendeiner Form auch verbindliche Entschlüsse mitbestimmen kann und das nicht nur Vorschlagscharakter hat.
Im Grunde ist es ja so ein bisschen die Fortsetzung von Aula. Wenn jetzt Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Eltern zugucken und sagen, ey, das wäre toll, wenn es Aula auch bei uns an der Schule geben würde, was sollen, können die machen?
Alle Infos findet ihr auf www.aula.de und da könnt ihr auch als Schule euch gerne melden und wir gucken, ob es in eurer Region jemanden gibt, der euch begleiten kann.
Wunderbar. Du warst das Gesicht der Piratenpartei, warst auch Vorsitzende und bist seit 2018 bei den Grünen. Warum passt die Partei zu dir und könntest du dir selbst vorstellen, auch nochmal, wenn du so politisch engagiert bist, für andere selbst in die Politik aktiv zu gehen?
Ich finde, dass die Grünen am ehesten zu mir passen, von meinem Menschenbild, von meinem Verständnis von Wirtschaftspolitik, von meinem Verständnis dessen, was jetzt passieren muss, damit wir in Zukunft ähnlich weiterleben wie bisher. Aber die Grünen sind auch nicht perfekt als Partei. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, sich auch parteiintern zu engagieren und seine Stimme zu erheben, aber auch ganz viel zu lernen. Und dafür sind Parteien immer noch gute Vehikel. Also man kann einer Partei beitreten, auch mit der man nicht 100% deckungsgleich ist. Und dort lebt drin ja auch Demokratie.
Und selbst politisch aktiv werden als whatever.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich gerade so viel mehr mit Aula leisten kann, als aus innerhalb des politischen Systems.
Vielleicht kannst du irgendwann Bundespräsidentin werden.
Das könnte ich
zum Beispiel. Marina Weißband, vielen Dank, dass du hier bist, hier warst. Und danke für deine engagierte, tolle Arbeit für mehr Demokratie. Danke.
Danke für eure Arbeit, danke an alle.
Und der Gast von morgen ist der Regisseur und Schauspieler Detlef Buck. Freuen wir uns auch sehr drauf, auch wenn Sie dabei sind, 18:45 hier bei das. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstag. Tschüss. Danke und dir einen guten Heimweg nach Münster.
Danke.
Super.